ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Elefant, Tiger und Co., herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wer sich gerade fragt, mein Gott, wie oft habe ich diese Begrüßung schon gehört? Ich kann es ziemlich genau sagen, im besten Fall 100 Mal, denn das ist jetzt tatsächlich hier, ich habe leider keine Tröte dabei, aber die Jubiläumsfolge, die 100. Wer sage da noch, es gäbe nichts zu erzählen über Zootierpflege. Alle diese oder fast alle dieser Folgen kann man nach wie vor in der ARD Audiothek finden. Herzlich willkommen für jeden, der sich das anhören möchte. Und zu so einer besonderen Jubiläumsfolge muss ich auch ein gewöhnungsbedürftiges Wortspiel mitbringen, denn dieser Podcast ist im Netz eine Domäne. Und das Tier, das wir heute vorstellen wollen, ist die Netzmuräne. Ja, wie gesagt, es war nicht mein bestes Wortspiel, aber ich musste das irgendwie loswerden. Und dazu sitzen wir heute hier direkt unter Publikum. Die Leute ringsrund um uns sind unterwegs hier im Panoramabecken vom Aquarium. Und wer sich jetzt fragt, Netzmuräne, was ist das denn? Zum Glück habe ich da Kompetenz auch heute wieder an meine Seite geholt. Erik Richter ist heute da. Erik, sei herzlich willkommen.
Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ich die Jubiläumsfolge mit dir bestreiten darf.
Ja,
und
gerne.
Das war schön, cool, hier zu sein.
Ja, und du hast ja gerade auch so, sagen wir es schon, ein Herz für die besonderen, ein bisschen so mystischen Tiere. Den Schaufelnasenhammerhai, den hast du uns hier schon vorgestellt. Und heute, wie gesagt, die Netzmuräne. Da hat nicht jeder was vor sich. Wenn wir im Aquarium sind, ist zumindest jedem klar, das ist ein Fisch. Aber es ist auch kein gewöhnlicher Fisch. Wenn wir rüber gucken an die andere Seite des Panoramabeckens, dann sehen wir die Netzmuräne ein bisschen aus ihrer Höhle lugen. Und ich glaube, da haben wir sie schon bei so einer klassischen Tätigkeit erwischt, oder?
Genau. Wir sind hier bei unserem Ringbecken und dort haben wir eben sowohl freie Flächen als auch viele Flächen mit Riffgestein. Und dort kann man klassischerweise unsere Netzmuräne antreffen, denn die Muränen sind klassische Riffbewohner, also bewohnen auch in der Natur, vor allem Korallenriffe oder Felsriffe, und sind dann tagsüber die meiste Zeit eigentlich nur sehr selten zu sehen. Maximal der Kopf lugt mal irgendwo heraus,
ja,
und dort verstecken sie sich dann, denn die Muränen sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv als Jäger und gehen dann auf Beutejagd. Aber tagsüber ziehen sie sich dann meistens sogar in bestimmte Höhlen, die sie immer wieder aufsuchen, zurück.
Dabei ist das ja nun wirklich ein Fisch, der sich überhaupt nicht verstecken müsste, allein von der Größe her und auch von der Gestalt. Fange ich mal damit an. Wenn man die Netzmuräne das erste Mal sieht, hat man eher das Gefühl, es ist eine Schlange, eine Riesenschlange, also eher als ein Fisch.
Genau, also vom generellen Körperaufbau sind die Muränen den Schlangen schon sehr ähnlich. Sie haben weder Brust- noch Bauchflossen und haben eben diesen sehr langgestreckten Körper, wie auch eine Schlange, mit dem sie sich dann in der Natur und auch bei uns im Becken durch das Riff hindurchschlängeln können.
Ja, ja.
Die Muränen haben ungefähr 110 bis 200 Wirbel, je nach Art. Zum Vergleich, wir Menschen haben im Normalfall 33. Das heißt, das sind eben wirklich sehr viele Wirbel. Sie können sich sehr gut überall hindurchwinden,
ja,
und ja, sind somit dann eben perfekt an ihren Lebensraum angepasst.
Ich komme noch mal auf die Größe zurück. Ich habe gelesen, es geht bis 3 Meter. Habt ihr etwa hier so ein Monster auch?
Nein, ganz so groß sind unsere Muränen nicht. Also diese 3 Meter, die erreicht dann im Normalfall wirklich nur die Riesenmuräne. Bei uns,
okay,
ist die Netzmuräne die größte Muräne, die wir in unseren Becken im Aquarium haben. Und die dürfte jetzt irgendwo zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter in etwa liegen. Das ist auch schon eine respektable,
ja,
Größe. Und damit auf jeden Fall das längste Tier, das wir hier so im Becken und generell im Aquarium haben. Aber 3 Meter wird die Netzmuräne auf jeden Fall nicht erreichen. Also da sind 2 Meter im Normalfall wirklich schon die Grenze des Erreichbaren.
Aber das ist doch garantiert ein Wahnsinnsanblick. Ich meine, im Moment gucken da vielleicht 20 Zentimeter aus dieser Höhle raus. Und wenn dieser Fisch jetzt tatsächlich rauskommen würde, er würde quasi ja fast nicht mehr aufhören. Wann seht ihr das denn überhaupt?
Also, dass wir die Muräne mal wirklich in Gänze sehen, kommt auch eher selten vor. Eigentlich tagsüber fast nur bei der Fütterung. Also bei Muränen ist es so, dass sie durchaus in der Lage sind, den Pfleger mit dem Futter in Verbindung zu bringen. Das heißt, wenn sie dann merken, da geschieht irgendwas über dem Becken, hier wird jetzt gefüttert, dann kommen sie schon mal nach draußen.
Aha,
und
okay,
schnappen sich auch ihr Futter. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, eigentlich so, dass die Muräne tagsüber fast die gesamte Zeit in ihrer Höhle verbleibt und dann eher nachts wirklich mal in dem Becken herumschwimmt. Dann ist allerdings eben auch niemand von uns da. Das heißt, auch für uns ist die Netzmuräne in ihrer kompletten Länge eigentlich ein relativ seltener Anblick.
Ja, schon irgendwie besonders. Hast du bestimmt ein paar Videos auf Handy, oder?
Ja, definitiv. Also wenn man das dann doch mal zu Gesicht bekommt, dann wird das schon mal fotografisch festgehalten. Es sind auf jeden Fall sehr erstaunliche Tiere, die eben wirklich auch sehr viel Eindruck machen. Letztendlich in der Natur haben sie eigentlich wenige Feinde. Das können maximal große Zackenbarsche oder eben andere große Muränen sein. Aber dennoch ist es eben so, dass sie tagsüber die meiste Zeit im Verborgenen verbringen und dann lieber in der Nacht jagen. Denn bei Muränen ist es so, dass ihre Augen nicht gerade sehr verlässlich sind. Also die Sehleistung der Muräne ist eher schwach. Sie orientieren sich vor allem über den Geruchssinn. Und dafür haben die Muränen dann auch eine weitere Anpassung, nämlich zwei weitere Nasenlöcher. Die Muräne hat insgesamt vier Nasenlöcher. Zwei ganz normal vorne an der Schnauzenspitze, so wie eigentlich alle Tiere, aber auch zwei in der Nähe der Augen. Dadurch haben sie wirklich eine enorme Riechleistung und können dadurch dann ihre Beute finden. Und das macht sich natürlich dann in der Dunkelheit noch mal etwas besser, als wenn die Beute die Muräne anschwimmen sieht.
Erik, muss ich jetzt kurz mal bremsen? Wir haben die Optik ja noch gar nicht abgehandelt komplett, bevor wir jetzt zu den Nasenlöchern kommen. Aber die habe ich auf jeden Fall gleich mal auf der Liste. Diese Gestalt, das lange haben wir ja schon besprochen. Schuppen suche ich bei diesem Tier aber, glaube ich, auch umsonst. Also die Netzmuräne, muss man sagen, ist wunderbar, ja quasi gescheckt. Also es ist wie so ein Netzmuster, was dieser Fisch bei sich trägt. Aber ich sehe keine Schuppen.
Genau, das ist eine weitere Anpassung der Muränen an ihren Lebensraum. Also sowohl die Netzmuräne als auch die anderen Muränenarten besitzen keine Schuppen, sind aber dafür von einer relativ dicken Schleimschicht überzogen, die die Tiere schützt. Denn vor allem in den felsigen Griffen kann es natürlich doch mal passieren, dass die Muräne irgendwo entlang schrammt. Ja. Und die Felskanten sind natürlich enorm scharf. Das hat mit Sicherheit auch jeder von uns, die hier im Aquarium arbeiten, ab und zu schon mal festgestellt, dass wenn man da versehentlich an das Griffgestein kommt, die Haut ziemlich schnell aufgeschürft ist. Und dagegen schützt sich die Muräne eben durch diese dicke Schleimschicht. Das heißt, sie kann dann wirklich einfach an den Felsen vorbeigleiten, ohne sich Verletzungen zuzuziehen.
Also das wäre auch ein Fisch, den man nicht festhalten kann, sozusagen.
Also zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Mit bloßen Händen funktioniert das definitiv nicht, eine Muräne zu fangen.
Da fällt mir der Vergleich mit dem Aal ein, nur natürlich irgendwie viel, viel größer. Und ich komme nochmal auf das Optische zurück mit diesem Netz. Muster. Man hat ja gar nicht das Gefühl, dass dieses Tier Augen hat, weil durch diese vielen Flecken sieht das für mich immer aus, als ob da eine blinde Schlange auf mich zukommt. Wo sitzen denn die Augen?
Genau, also im Endeffekt, die Augen sitzen da, wo man sie vermuten würde.
Sie eben nicht sieht.
Genau, man sieht sie bloß im Endeffekt nicht. Also sie sitzen ganz normal am Schädel des Tieres, aber sie sind eben sehr gut getarnt, die Augen, durch dieses Netzmuster. Und generell können die Tiere eben durch diese Netzmusterung sehr gut mit ihrer Umgebung dann verschmelzen im Riff, vor allem bei eher zwielichtigen Bedingungen dann. Wenn es dämmert und ähnliches, dann ist die Muräne eben wirklich auf den ersten Blick sehr schwer zu erkennen und kann dann eben auch aus dem Riff heraus zuschnappen, falls doch mal Beute vorbeischwimmen sollte, die Muräne im ersten Moment gar nicht wahrgenommen hat.
Das klingt, als wäre sie auch schnell.
Wenn es sein muss, kann die Muräne auf jeden Fall sehr schnell agieren. Also sie kann natürlich auch durch die Gegend schwimmen. Das ist dann eher ein gemächliches Schwimmen verglichen mit anderen Raubfischen. Ja. Aber sie kann eben sehr schnell zuschnappen. Also das ist dann auch wieder eine gewisse Parallele zu den Schlangen, die ja auch sehr schnell zack nach vorne schnappen können, um ihre Beute zu schnappen. Und das kann eben auch die Muräne in einem gewissen Radius um ihre Höhle herum, wenn sich da dann doch mal Fische vor dem Höhleneingang befinden sollten und die Muräne hat lange nichts gefressen, dann wird er auf jeden Fall sehr schnell zugeschnappt.
Bevor ich sie vergesse, die Nasenlöcher, die müssen wir ja doch mal ansprechen. Ja. Fisch und Nasenlöcher geht ja für mich jetzt irgendwie gar nicht zusammen, weil Nase und Lunge würde ich verbinden, aber Fisch hat ja nun die Kiemen. Wieso hat dieser Fisch Nase? Kann der damit etwa auch atmen?
Nein, die Nasenlöcher dienen dann wirklich nur für den Geruchssinn, aber die Atmung funktioniert wie bei anderen Fischen auch über die Kiemen. Da gibt es dann allerdings auch wieder eine Besonderheit bei den Muränen, nämlich fehlen bei denen die Kiemendeckel. Und dementsprechend ist halt auch wieder diese Optik, die den Schlangen sehr ähnelt, vorhanden, weil man nicht die klassischen Kiemendeckel wie von anderen Fischen sieht, sondern einfach nur eine relativ glatte Fläche da, wo die Kiemen sitzen. Und aus dem Grund muss die Muräne tatsächlich auch immer wieder das Maul öffnen und schließen, um ausreichend Wasser durch die Kiemen hindurchpumpen zu können, um ausreichend Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen.
Ach, das ist gar kein Zeichen von Hunger, dieses permanente Maul auf, Maul
genau,
zu.
Genau, das wird ja gerne als Drohgebärde oder als Zeichen von Appetit gesehen, wenn so eine Muräne aus dem Riff rausguckt und dann das Maul immer wieder aufreißt und wieder zumacht.
Als würde sich mit jemandem unterhalten.
Genau. Das ist letztendlich einfach nur die normale Atembewegung der Muräne. Wenn die Muräne wirklich drohen will, dann reißt sie das Maul auf und behält es auch offen, bis die Gefahr vorüber ist. Aber das periodische Öffnen und Schließen des Mauls, das ist tatsächlich die ganz normale Atembewegung.
Jetzt löst für mich nochmal bitte das mit dem nicht so gut sehen können auf. Du sagst, sie kriegt einerseits schon mit, wenn sich oben was tut und jetzt könnte es gleich Futter geben. Oder riecht sie da das Futter? Also sieht sie tatsächlich das oder?
Also auf jeden Fall ist der Geruchssinn der Sinn, der zuerst anschlägt. Also sie können mit Sicherheit Futter in deutlich größerer Entfernung riechen, als sie es sehen können. Aber im Endeffekt merkt die Muräne natürlich auch, wenn sich die Wasseroberfläche dann plötzlich stärker bewegt als sonst oder wenn da irgendwas an der Höhle vorbeischwimmt. Aber es ist im Endeffekt wie bei kurzsichtigen Menschen. Sie kann halt nicht sonderlich weit gucken und verlässt sich dann dabei eher auf ihren Geruchssinn als auf ihre Sehfähigkeit.
Sie da zum Beispiel in der Höhle klar? Also seht ihr das, dass sie manchmal wegen fehlender Sehkraft irgendwie vor die Felsen stößt oder sich da irgendwie ungeschickt drinnen manövriert?
Nein, also das funktioniert dann schon problemlos. Also einerseits können die Tiere natürlich trotzdem wahrnehmen, wenn da ein Hindernis vor ihnen ist. Das wird dann nicht einfach blind drauf losgeschwommen mit vollem Tempo, sondern es wird dann schon vorsichtig durchs Riff geschwommen. Ich habe jetzt so bisher noch nie gesehen, dass unsere Netzmuräne hier im Becken irgendwo gegengeschwommen wäre. Das heißt, die nehmen das Ganze schon wahr. Sie müssen dann eben nur im engen Riff etwas vorsichtiger agieren, können da nicht mit dem Tempo durchschwimmen, wie sie es vielleicht im freien Wasser tun würden.
Da fällt mir gerade auf, ich habe ja noch gar nicht nach der Zahl eurer Muränen gefragt. Habt ihr ein Pärchen oder habt ihr eine ganze, wie nennt man es denn bei Fischen nun gleich dann einen Schwarm?
Genau, also im Moment lebt bei uns im Ringbecken nur eine einzelne Netzmuräne. Wir haben ansonsten noch in unseren anderen Becken verteilt eine Geistermuräne und zwei Zebramuränen, also zwei weitere Muränenarten. Aber im Moment ist unsere Netzmuräne tatsächlich im Ringbecken die einzige Muräne, die hier herumschwimmt.
Also Zucht ist hier jetzt nicht euer Thema, oder?
Genau, also einerseits muss man sagen, dass Muränen auch in der Natur im Normalfall Einzelgänger sind und sich nur zur Paarung treffen. Das heißt, auch da muss man erstmal abklären, verstehen sich mehrere Muränen in einem Becken überhaupt? Also es ist auf jeden Fall auch möglich, mehrere Muränen, auch unterschiedliche Arten zusammen in einem Becken zu halten, wenn die sich aus dem Weg gehen können. Aber wenn sie auf zu engem Raum sind, dann gibt es da auch schnell Streit und auch durchaus Beißereien. Und ansonsten ist tatsächlich die Fortpflanzung bei den Muränen bis heute noch ziemlich ungewiss und schlecht erforscht. Also man weiß, dass die Muränen Freilaicher sind, also dass tatsächlich die Eier vom Weibchen ins Wasser abgegeben werden, dort befruchtet werden und dann frei durchs Wasser schwimmen und sich dort dann eben irgendwann die Larven zu den Jungfischen entwickeln, die dann wieder eher am Boden unterwegs sind. Aber wie genau die Fortpflanzung funktioniert, was da an Voraussetzungen gegeben sein muss, das ist weiterhin sehr schlecht erforscht und dementsprechend haben wir da im Moment auch keine Zuchtbemühungen, weil wir schlichtweg nicht genau wüssten, was wir eigentlich tun müssten, um sie zu vermehren.
Aber da erwacht doch sicherlich der Pioniergeist, oder?
Das Tierpfleger. Natürlich wäre es super, irgendwie dazu beitragen zu können, da vielleicht neue Erkenntnisse zu schaffen. Im Moment haben wir eben, wie gesagt, leider nur die eine Netzmuräne. Das heißt, das Ganze funktioniert sowieso nicht. Aber wenn es da irgendwie mal die Möglichkeit geben sollte, dazu beizutragen, das wäre natürlich super.
Ist das noch eine junge Muräne hier bei euch oder eher schon Rentenalter?
Also ganz genau können wir das jetzt gar nicht sagen. Die Lebenserwartung bei den Muränen schwankt doch relativ stark. Also generell geht man in der Natur von 10 bis 15 Jahren aus. Es wurden aber auch schon Tiere gefangen, die waren knapp 40 Jahre alt. Also die älteste in der Natur gefangene Muräne hatte nachweislich ein Alter von 38 Jahren. Und letztendlich kam unsere Netzmuräne im ausgewachsenen Zustand zu uns. Das heißt, sie wird nicht mehr super jung gewesen sein. Sie zeigt aber bisher keinerlei Anzeichen von Alterserscheinungen. Also dürfte sie doch noch eher jung sein.
Das ist ja wirklich ein geheimnisvolles Tier, oder? Also wenn selbst solche Sachen auftauchen. Frag ich mal, wo lebt sie denn eigentlich draußen? Also ist es ein Fisch, der einem beim Schwimmen begegnen könnte oder ganz tief beim Tauchen?
Also die Netzmoräne lebt in der Natur sowohl im Roten Meer als auch im Indopazifik. Das heißt, hat ein wirklich relativ großes Verbreitungsgebiet, ja, und lebt dort dann eben, wie schon erwähnt, vor allem in Felsriffen und in Korallenriffen. Das heißt, wenn man tauchen geht, dann kann es durchaus mal passieren, dass einem eine Netzmoräne begegnet. Sie leben zwar meistens eher in 4 Metern Tiefe oder noch tiefer, es kann durchaus sein, dass man dort auch auf eine Netzmoräne trifft. Ansonsten ist es eben generell so, dass die Moränen alle tropischen und subtropischen Meere der Welt bewohnen. Das heißt, selbst im Mittelmeer kann man ja auf Mittelmeermoränen oder braune Moränen treffen. Und es ist durchaus immer Vorsicht geboten, wenn man dann in irgendwelchen Korallenriffen tauchen geht, wenn man an irgendwelchen Höhlen vorbeikommt, dass man da vielleicht besser nicht reinfasst. Es könnte durchaus immer sein, dass da eine Moräne drin lauert.
Wie ist denn so Ihr Verhalten? Also sagen wir mal, euch gegenüber, ist das eher Flucht oder tatsächlich auch aggressiv?
Also bei unserer Netzmoräne haben wir bisher gar kein aggressives Verhalten feststellen können. Es ist auch im Normalfall so, dass die Tiere eher zurückhaltend sind und sich eben in ihren Höhlen verstecken. Ja. Es kann allerdings vorkommen, dass wenn die Moräne daran gewöhnt ist, vom Menschen gefüttert zu werden oder irgendwie Futter zu erhalten, dass sie dann durchaus auch auf den Menschen geprägt ist. Und dann kann es eben vorkommen, dass so eine Moräne auch mal einen Taucher nicht unbedingt sofort attackiert, aber sich dem doch sehr stark nähert. Und wenn sie sich dann angegriffen fühlt oder in irgendeiner Art und Weise bedroht, dann kann es eben doch passieren, dass die Moräne auch mal zubeißt. Aber in aller Regel eine Moräne, die jetzt nie irgendwie Kontakt zu Menschen hatte, die wird jetzt nicht einfach den Menschen attackieren, sondern wird sich dann eher in ihrer Höhle verstecken.
Hat sie denn als Raubfisch Zähne, gefährliche Zähne?
Ja, durchaus. Also die Netzmoräne hat auf jeden Fall spitze Zähne, ernährt sich vor allem von Fischen, aber auch von Kalmaren, also Tintenfischen.
Okay.
Gibt allerdings auch Moränenarten, die fressen dann eher hartschalige Krebse. Da sind dann natürlich spitze Zähne eher unpraktisch. Die sind dann eher geeignet für die Moränen, die etwas abgeflachtere Zähne haben, um das Ganze zu zermahlen. Aber bei der Netzmoräne ist auf jeden Fall das Gebiss sehr spitz und da will, denke ich, auch keiner von uns mal Bekanntschaft mitmachen.
Ist das so auch so eine Zahnreihe wie beim Hai oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, es ist jetzt nicht wie beim Hai mit dem Revolvergebiss, aber auch bei der Moräne gibt es eine gewisse Besonderheit, nämlich den sogenannten Schlundkiefer. Das heißt, wir haben einerseits das normale Gebiss in Anführungszeichen und weiter hinten im Rachen gibt es dann den sogenannten Schlundkiefer, wo tatsächlich nochmal ein Gebiss folgt mit Zähnen. Und das benutzt die Moräne dann, um vor allem große Nahrungsstücken zu zerkleinern. Das heißt, sie kann dann erstmal einen großen Bissen nehmen, sage ich mal, beziehungsweise halt sich in ihrer Nahrung verbeißen und kann dann, während sie mit dem normalen Gebiss in Anführungszeichen die Beute festhält, mit dem Schlundkiefer davon nochmal etwas abtrennen und das dann abschlucken.
Da wird vorgekaut und nachgekaut sozusagen.
So in etwa. Also es gibt dann tatsächlich zwei Kiefer, die unabhängig voneinander fungieren können.
Wie oft füttert ihr? Also hat sie einen hohen Bedarf? Ich meine, es ist ja ein großer Fisch.
Es ist ein großer Fisch, aber als Raubfisch ist die Moräne dann eben auch nicht täglich auf Nahrung angewiesen. Das heißt, in der Natur kann es durchaus mal passieren, dass eine Netzmoräne 2 bis 3 Tage nichts findet. Das kann sie dann auch problemlos überleben. Bei uns ist es so, dass wir natürlich im Ringbecken täglich füttern, weil hier sehr viele Fischarten drin schwimmen, die wirklich auf tägliche Fütterung angewiesen sind. Dementsprechend hat dann die Moräne auf jeden Fall auch täglich die Möglichkeit, sich etwas von der Nahrung zu holen. Wir bieten ihr im Endeffekt, wenn wir sie im Becken herumschwimmen sehen, auch immer 1 oder 2 Stücken extra an, die wir ihr dann mit dem Stock hinhalten.
Ja, ja.
Die Moräne kann dann selbst entscheiden, sage ich mal, ob sie jetzt Hunger hat oder nicht. Das heißt, es kommt dann auch häufig genug vor, dass man ihr etwas hinhält und sie frisst nichts. Oder dass man sie letztendlich während der Fütterung auch gar nicht sieht, weil sie einfach in ihrer Höhle verbleibt, weil sie satt ist. Das heißt, sie kann theoretisch jeden Tag fressen, aber ich würde sagen, letztendlich im Schnitt frisst sie jeden zweiten Tag.
Gerade bei so einem Raubfisch hat man natürlich hier im Panoramabecken auch das Gefühl, da schwimmt ja sowieso permanentes Futter für sie vorbei. Und ich meine, im Gegensatz zum Schaufelnasenhammerhai, der tatsächlich ja nicht so groß ist und ich dann schon das Gefühl habe, okay, der schwimmt einfach mit. Aber sie hätte ja auch Größe und Gewalt, um hier im Becken ein bisschen aufzuräumen unter den Fischen.
Genau, also es gäbe auf jeden Fall die Möglichkeit für sie, den einen oder anderen kleineren Fisch hier im Becken zu erbeuten. Aber auch da ist die Moräne dann einerseits intelligent genug, um zu verstehen, dass sie hier täglich ausreichend Nahrung zur Verfügung bekommt. Ja. Und dann nicht unbedingt sich auf die Jagd begeben muss nach den anderen Fischen hier im Becken. Je hungriger sie werden würde, desto eher würde sie natürlich anfangen zu versuchen, die anderen Fische zu attackieren. Aber dadurch, dass wir ihr dann täglich die Möglichkeit geben zu fressen und sie im Normalfall dann auch wirklich gut genährt ist, haben wir bisher nie erkennen können, dass sie hier einen der anderen Fische, zumindest der großen Fische, attackiert hätte. Was man immer mal wieder feststellen kann, wenn beispielsweise unsere kleinen Riffbarsche, die hier im Becken herumschwimmen, Jungfische haben, dass die dann doch nach und nach dezimiert werden. Also so ein Riffbarschgelege, das ist dann doch ziemlich groß. Das heißt, da bleiben doch auch einige Jungfische auf jeden Fall verschont und werden groß, aber es werden dann von Tag zu Tag immer weniger und da haben wir dann doch vor allem die Netzmoräne im Verdacht, dass
da,
sich mal jemanden schnappt. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass auch in der Natur die Moränen einfach ein wichtiger Teil des Ökosystems sind, weil sie eben so ein wenig die Bestände dezimieren. Ab und zu schnappt sich dann die Moräne eben einen der Fische und sorgt so dafür, dass es keine Überpopulation gibt. Ähnlich ist es dann bei uns, wie gesagt, mit den Jungfischen, aber es ist auch so, dass die Moränen sich durchaus auch von Aas ernähren und auch hier bei uns ist es auf jeden Fall schon vorgekommen, dass wenn dann doch mal über Nacht eins der größeren Tiere verstorben ist, dass dann da am nächsten Tag nur noch der Kopf oder ähnliches drin lag. Das heißt, sie kümmert sich dann auch durchaus darum, dass sterbliche Überreste von den Fischen aufgefressen werden und das ist dann natürlich im Endeffekt auch für das Ökosystem durchaus wichtig, dass nicht zu viel verstorbene Fische im Becken bzw. in der Natur generell vor.
Das riecht sie oder wie bekommt sie das mit?
Ja, das kann die Moräne definitiv wahrnehmen, dass da ein toter Fisch im Becken liegt. Das ist auf jeden Fall irgendwann geruchlich für die Moräne wahrnehmbar. Okay. Also wir merken das
Weil
auch
ihr lasst den ja nicht lange dort drin
liegen. Genau. Also sobald wir den Fisch sehen, das ist dann spätestens am nächsten Morgen, holen wir die Reste natürlich raus. Aber da ist dann meistens doch schon ein erheblicher Teil weggefressen, da beteiligen sich natürlich dann auch die anderen Fische hier im Becken, aber die Bissspuren waren dann teilweise doch eindeutig der Moräne zuzuordnen.
Ja. Wie reagieren denn die anderen Fische auf sie? Schüchtern? Also ich meine, wenn man da die ganze Zeit dran vorbeischwimmt, verliert man vielleicht irgendwann die Angst? Oder sagen wir jetzt gerade mal die Barsche, wenn sie Jungfische haben, sagen sie, Kinder, bitte nicht dort vorbeischwimmen?
Genau, also die Barsche, die halten sich dann schon doch eher von der Moräne fern. Ja. Und suchen sich dann irgendeinen relativ geschützten Fleck und verteidigen natürlich auch ihr Gelege bzw. die Jungfische. Aber bei den größeren Fischen, beispielsweise haben wir ja hier im Becken auch einen Igelfisch mit herumschwimmen, habe ich es auch schon mehrfach beobachten können, dass dieser sich mit der Moräne eine Höhle teilt. Auch unser Epaulettenhai-Weibchen liegt regelmäßig mit der Moräne in einer Höhle. Das heißt, die haben da keine große Angst. Die lassen sich dann doch immer ihren kleinen Respektabstand, aber letztendlich wird sich da die Höhle auch mal geteilt und man attackiert sich nicht und die anderen haben dann auch keine Angst vor der Moräne.
Nun haben wir ja die Moräne die ganze Zeit zum Jäger gemacht. Ist sie denn selbst auch Opfer? Ich nehme jetzt mal klassisch den Menschen. Also hat sie einen großen Bedrohungsstatus?
Also letztendlich ist die Moräne, wie eigentlich alle Meereslebewesen, durchaus bedroht. Es gibt mit Sicherheit andere Arten draußen in den Meeren, die deutlich stärker in ihren Beständen bedroht sind als die Moränen, dadurch, dass sich die Moräne dann eben doch noch ganz gut zur Wehr setzen kann. Aber auch die Moräne wird einerseits in einigen Ländern dieser Welt als Delikatesse gegessen und dementsprechend auch gefangen.
Das wäre meine Frage wieder gewesen, ja.
Und andererseits, wie schon bereits erwähnt, lebt sie eben in Korallenriffen und wenn die Korallenriffe nach und nach absterben durch die globale Erwärmung und generell durch die Zerstörung der Korallenriffe, dann schwindet damit natürlich auch ihr Lebensraum.
Ist die Moräne quasi ein problemloser Speisefisch oder nur was für Könner am Herd?
Definitiv, wenn dann nur für Könner. Ob man sie generell essen muss oder sollte, kann man, denke ich, auch in Frage stellen. Aber das Blut der Moräne ist tatsächlich giftig.
Giftig?
Genau. Okay. Dementsprechend muss dann bei der Zubereitung auf jeden Fall enorm darauf geachtet werden, dass das Ganze stark genug erhitzt wird. Also bei ungefähr 75 Grad Celsius wird das Ganze dadurch, dass das Gift auf Proteinbasis wirkt, zerstört und kann dann verspeist werden. Aber ja, da muss dann mit enormer Vorsicht vorgegangen werden. Und ich würde das Ganze, denke ich, nicht versuchen wollen.
Also das ist ein bisschen ganz schön viel Risiko auf dem Teller oder so. Ja. Ist der Fisch denn an sich giftig? Also muss man da aufpassen? Stachel oder sonst irgendwie?
Nein, im Normalfall geht da zumindest von Gift keine Gefahr aus. Also es ist nicht so wie bei Schlangen, dass allein schon der Biss der Muräne giftig wäre, so rum. Aber es kann natürlich zu Infektionen kommen. Also generell bei Fischfressern verbreiten sich jede Menge Bakterien im Maul. Wenn dann in die offene Wunde durch den Biss diese Bakterien hineinkommen, kann das eben doch zu sehr starken Infektionen kommen. Aber generell giftig ist der Biss nicht.
Komme ich gleich mal zum Thema der Zahnpflege. Man kennt ja die berühmten Putzerfische, aber natürlich nur bei richtig großen Fischen. Ist die Muräne groß genug, um auch Putzerfische bestellen zu können?
Die ist groß genug. Also ich habe es bei unserer Netzmuräne jetzt so direkt noch nicht gesehen, aber es gibt auf jeden Fall ausreichend fotografische Beweise dafür, dass auch große Muränen sich von Putzerfischen oder auch Putzergarnelen die Zähne bzw. das Gebiss reinigen lassen. Ja. Und dementsprechend hilft man sich da auch gegenseitig. Das heißt, die Putzergarnele oder der Putzerfisch können dann ein paar Futterreste abstauben und die Muräne hat dafür ein sehr schön sauberes Gebiss.
So, die Kombination habt ihr aber gar nicht hier im Becken oder könnte es das geben?
Also wir haben aktuell noch einen Putzerlippfisch hier in unserem Ringbecken schwimmen. Das heißt, es wäre durchaus möglich. Den sehen wir allerdings häufiger bei den großen Kuhnasenrochen oder auch mal beim Igelfisch herumschwimmen oder bei den großen Kaiserfischen. Ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht bei der Muräne gesehen, aber es wäre theoretisch möglich.
Nun habt ihr nur ein Einzeltier, aber ich habe gelesen, dass zumindest das Paarungsverhalten oder ist er mal die Balz, wenn man das bei Fischen so nennen darf, ja schon interessant ist. Hast du sowas schon mal gesehen?
Also mit eigenen Augen noch nicht. Es gibt natürlich diverse Videos davon, wie sich die Tiere dann aufrichten und so ein wenig umeinander rumtänzeln und sich auch, es sieht sehr ruppig aus im ersten Moment dann teilweise auch. Also da kann dann auch durchaus mit dem Gebiss sehr nahe gekommen werden dem anderen. Also wie gesagt, hier bei uns habe ich das bisher noch nicht beobachten können.
Ja, klar,
aber
ja.
Letztendlich führen auch die Muränen dann, wenn man so will, eine gewisse Art von Tanz auf. Also richten sich dann wirklich senkrecht im Wasser auf und schlängeln sich so ein wenig umeinander herum.
Hast du denn, sag mal, Ansprechpartner in anderen Zoos? Wie verbreitet ist die Netzmuräne in Zoos?
Also die Netzmuräne ist schon eine der Arten, die häufiger gehalten wird in Aquarien. Generell gibt es da eben einige große Arten, die man relativ häufig sieht, wie beispielsweise auch die Zebramuräne oder die Gelbkopfmuräne. Man tauscht sich natürlich aus mit anderen Großaquarien, was die vielleicht für Erfahrungen gemacht haben bei der Haltung, was sich bewährt hat und was weniger. Aber insgesamt ist dann eben auch bei der Muräne das der Kontakt zum Tier und das, was man generell beeinflussen kann, doch begrenzt. Wie gesagt, die Tiere sind die meiste Zeit irgendwo im Riff versteckt. Das heißt, das ist natürlich wichtig, dass die Tiere ausreichend Versteckmöglichkeiten haben. Und ansonsten dann eben, dass dem Tier immer Futter, vielleicht auch über einen Stock oder ähnliches extra angeboten wird in sehr großen Becken, weil es da eben sein kann, dass wenn man einfach nur Futter hineinwirft, alles weggefressen wurde, bevor es überhaupt bis zur Muräne herabgesunken ist, da die sich doch immer eher in Grundnähe irgendwelche Höhlen suchen. Das sollte auf jeden Fall beachtet werden. Da ist man auf jeden Fall im Austausch mit anderen Zoos, aber wie gesagt, ist da die Forschung noch nicht so wahnsinnig weit, dass man jetzt das Leben und den ganzen Lebenszyklus der Muräne vollständig entschlüsselt hätte.
Gerade weil du die Fütterung noch mal ansprachst, also sie ist jetzt nicht nach dem Prinzip, ich bin ja der Größte, ich kann zuerst, sondern sie wartet schon regelrecht drauf, dass es bei ihr auch landet.
Genau, also wenn sie leichten Appetit hat, sage ich mal, dann verbleibt sie auf jeden Fall in ihrer Höhle und wartet dann auch wirklich drauf, dass wir ihr irgendetwas mit dem Stock oder mit der Pinzette vors Maul halten.
Sitzt auf der Couch und wartet, bis jemand die Chips bringt. Ja?
So in etwa. Wenn sie doch stärkeren Hunger verspürt, dann schwimmt sie, wie gesagt, ab und zu auch mal durchs Becken und sucht dann nach irgendwelchen Überresten, die anderen Fische vielleicht nicht gefunden haben. Und dementsprechend können wir dann eben auch immer ganz gut an ihrem Verhalten eigentlich ablesen, wie denn jetzt ihr Ernährungszustand sein dürfte.
Diese eine Muräne, was habt ihr denn mit ihr jetzt vor? Gibt es perspektivisch einfach diesen Zustand erhalten und mal gucken, wie lange es wirklich hier noch durchhält? Oder habt ihr vielleicht sogar irgendwas vor mit den Netzmuränen? Ist ja nur ein großer Fisch, braucht großes Becken, ist alles nicht so einfach.
Also aktuell ist nicht geplant, ein weiteres Tier dazu zu holen. Also es wird jetzt vermutlich in nächster Zeit erstmal das eine Tier bleiben. Sollte irgendwann mal von anderen Zoos die Anfrage kommen, ob wir vielleicht eine Netzmuräne annehmen würden, wird mit Sicherheit darüber nachgedacht werden. Und dann kann man natürlich auch durchaus wieder darüber nachdenken, ob man vielleicht irgendwie versucht, sie doch zum Züchten zu bringen. Es wäre eine kleine Sensation.
Ja,
das wäre dann wirklich sehr schwierig. Wie gesagt, für die nächste Zeit wird sie ja wohl erstmal die einzige Muräne im Ringbecken bleiben, dass das bis an ihr Lebensende der Fall ist. Das ist jetzt noch nicht sicher zu sagen. Es kann immer mal passieren, dass irgendwo anders Netzmuränen abgegeben werden müssen. Und dann hätten wir hier auf jeden Fall ein Becken, das groß genug wäre. Aber ja, was jetzt Zuchtbemühungen angeht, das direkt anzustreben, wäre jetzt vermutlich etwas vermessen.
Aber das Alter wäre ja hier schon ein tolles Forschungsobjekt. Ich frage mal, seit wann ist sie hier bei euch?
Sie ist jetzt seit der Wiedereröffnung des Aquariums im Endeffekt hier bei uns, also seit Anfang 2022, ungefähr 3 Jahre. Und
du bist ja auch noch jung und 38 Jahre sind schon mal gewesen. Also bis zum Ende deiner Dienstkarriere, ich bin gespannt, wer von euch eher aufgibt.
Also vielleicht können wir zumindest einen neuen Altersrekord dann irgendwann vermelden.
Das wäre doch was. Also der Podcast bleibt gerne auch da an deiner Seite, Erik, und an eurer Seite, um das rauszufinden. Recht herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Tier, das ich jedem nur empfehlen kann, sich mal anzuschauen, weil auch ich musste mich da wirklich erstmal einlesen. Der Name ist schon beeindruckend, das Tier ist beeindruckend, auf jeden Fall. Und 100 Folgen für einen ETC-Podcast sind übrigens auch beeindruckend, kann ich jeden noch weiter dazu einladen. Erik, recht herzlichen Dank, dass du das Jubiläum mit uns zusammen bestritten hast und weiterhin hier natürlich dir auch viel Erfolg und viel Spaß auch bei der Arbeit.
Ja, vielen Dank nochmal, dass ich auch dabei sein durfte.
Ja, die 100, die kannst du dir an unsere Mehrheften auf den Briefkopf machen. Vielen Dank dir. Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.